Allianz Brisant.
Regler schieben, red mal eben ein bisschen weiter.
Ja, ich rede. Ich rede. Hörst du mich?
Ja, also ich höre dich aber nur auf einem Ohr leider, das nervt mich.
Was ist denn da los?
Ich habe wahrscheinlich irgendwo einen Wackler.
Also ich höre mich gut. Und dich auch.
Ich bin hier noch am Feinjustieren.
Ja, justiere mal.
Ich glaube, jetzt. Der Schniefer war es, den habe ich eigentlich auf beide Ohren gehört.
Ja, perfekt. Ne?
Ja, siehst du.
So, Kopfhörer sitzt.
Ich glaube, ich sollte einfach mal neu investieren für Allianz Brisanz, mal ein neues Headset
ja,
zu sorgen.
Das voller Einsatz, bitte.
Oh, das Headset ist auch schon uralt, ey. Aber es tut seine Dinge, ist auch in Ordnung.
Klar. So, ich habe jetzt alles aufgemacht. Schnaps ist nicht dabei.
Nee. Ich muss auch noch fahren.
Ja, ich nicht. Ich muss noch zur Post.
So.
Ja.
Ne. Also ich habe dir mal ein bisschen was aufgeschrieben.
Falls
dir da keine Fragen einfallen.
Ich habe Angst.
Was man nicht vergessen darf, Daniel, es ist ja heute wieder Deadline-Day, ne?
Ja, der Gelbe, ne? Plettenberg, es geht wieder steil heute, oder?
Ja, der hat auch schon Werder wieder komplett kirre gemacht heute. Das Worum ist schon zweimal zusammengebrochen.
Oh Gott. Passiert bei euch noch was? Also bei uns soll ja nichts mehr passieren.
Ja, also angeblich hatten jetzt Insider bis heute Morgen um 9 Uhr berichtet, dass nichts mehr passiert. Ja, dann kam Plättigol und hat dann was anderes behauptet und jetzt sind die Worum-Insider auch auf diese Hype-Train aufgestiegen und haben berichtet, dass wohl Werder noch ein norwegisches Talent von Man U verpflichten will heute. Isak Hansen Arön.
Ich sag ja, also ihr strebt nach ganz oben, habe ich so den Eindruck.
Ja. Hat man also bei Hertha auch gesagt und Hertha hat für 30 Millionen Lucas Toussaint im Winter geholt. Was macht er jetzt? Er spielt bei Union Berlin Fußball und ist der langsamste Fußballspieler der Bundesliga.
Ja, aber ich glaube, die Differenz unserer beiden Vereine war noch nie so groß wie aktuell.
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wenn der HSV aufsteigt, dann wird auch Klaus und Michael wahrscheinlich sich nochmal denken, ach, komm, hier habe ich noch...
Nö, der hat gerade...
Marc, hier hast du noch einen Heiermann.
Das liegt ja auf dem Festgeldkonto, nur das wird ja nicht angerührt, weil... Ja. Man will ja die schwarze Null halten und deswegen besser keine Spieler kaufen.
Nö, ist auch richtig so. Das kenne ich.
Ja, wenn man dann noch weitere 10 Jahre in der zweiten Liga spielen möchte, ist das gut.
Ach, ich hab jetzt vorhin mal geguckt. Ich fand das jetzt gar nicht mal so schlecht. Also hier mit Okugawa, das ist schon ein vielversprechender Name.
Ja, da können wir ja gleich drauf kommen.
Finde ich schon. Also
wir sind... Oh Gott. Naja, okay.
Ja, ich wollte jetzt auch eigentlich nur einen Strohhalm reichen, so nach dem Motto, ach komm, Daniel, ist nicht so bei schlimm.
Bei dir weiß ich nie, ob das Ironie ist oder ernst.
Du weißt, was ich von Japanern, dessen Nachnamen mit O anfängt, halte. Also.
Ja?
Ja, ich habe
immer. Hatte die auch mal einen, oder?
Ja, Yuya Osako, ich habe immer noch Albträume.
Oh.
So, und damit herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, Staffel 4.
Ja.
Folge, Daniel?
10 oder so? Oder 11?
Genau, richtig. Setzen 6. Und damit gehen meine Grüße wie immer nach Gandakersee. Da zu Daniel. Nee, stimmt gar nicht, Gandakersee.
War das jetzt ein Versprecher oder ernst gemeint?
Oben Stroh. Nee, Gandakersee ist ein Insider. Ich hoffe, unser Zuhörer wird sich den dann auch, weil der Zuhörer freut sich immer über die Grüße nach Oben Stroh. Und der Zuhörer, den du auch kennst, der hat mal in Gandakersee gewohnt, tatsächlich.
Ach, echt?
Ja. Jetzt habe ich es eigentlich quasi schon verraten, aber vielleicht hat es David ja gerade gecheckt.
Ja, erstmal auch herzlich willkommen hier alle Zuhörer und Zuhörerinnen innen bei Allianz Brisanz.
Damit fangen wir jetzt, also Zuhörer und Zuhörerinnen bitte.
Zuhörerinnen und Zuhörer Und zwar bei der ersten Folge im Jahr 2024 bei einem Special und auch schöne Grüße nach Butjading.
Ja, moin. Grüß dich, Daniel. So.
Na, also wir legen wieder los.
Also ich hab mich ja vorbereitet auf deine Fragen.
Ja.
Denn man muss ja sagen, eigentlich sind wir ja ein Podcast, der unvorbereitet reingeht. Aber ich habe Daniel heute mal die Hausaufgaben gemacht. Daniel hat mir nicht die Hausaufgaben gemacht, leider. Deswegen muss ich mir die Fragen zum HSV dann raussaugen. Aber das kriege ich auch irgendwie hin. Ja, erstmal Weihnachten gut überstanden, frohes Neues und den Januar haben wir uns freigenommen, ne?
Genau. Wir wollten eigentlich früher anfangen, aber irgendwie kam immer was dazwischen. Und jetzt sind ja auch schon zwei Spieltage durch, also bei uns zumindest, bei euch glaube ich drei, ne?
Genau,
bei uns drei. Deswegen hat man natürlich auch so ein bisschen Gesprächsgrundlage.
Ja, dann fangen wir doch mal mit dem Recap an. Bei uns drei Spiele, beim HSV zwei. Sonst sage ich immer, wir fangen mit dem Unterhaus an. Mhm. Aber ich glaube, heute machen wir es mal anders. Bei Werder ist nämlich, glaube ich, dann vielleicht doch ein bisschen mehr Gesprächsstoff. Weiß ich nicht.
Ja.
Aber meinem Empfinden nach ist das schon irgendwie so. Drei Spiele gab's. Werder hat gegen Bochum in Bochum einen Last-Minute-Punkt geholt, wo man dann schon wieder dachte, es geht wieder los. Die Woche da drauf war, glaube ich, Armageddon und Weihnachten und Ostern an einem Tag zusammen. Werder Bremen hat eine 15 Jahre anhaltende Serie endlich ad acta liegen können. Man hat mal endlich wieder gegen Bayern München gewonnen. Mitchell Weiser Masterclass, der GOAT des rechten Flügels, hat zugeschlagen und meinte Manuel Neuer mit einem schwachen Linken mal eben das Ding so unter die Latte zu wemsen, dass Manuel Neuers Reklamierarm nur noch so oben in der Luft stand. Ja, 1-0 Sieg gegen Bayern und darauf folgte dann ein von mir nicht erwarteter Back-to-Back-Sieg gegen Freiburg zu Hause. Werder Bremen ist somit jetzt seit sechs Spielen ungeschlagen. Tatsächlich, die Serie startete mit einem 2-0-Sieg gegen Augsburg. Und ja, mal schauen, wie weit und wie lang diese Serie anhält oder ob Mainz jetzt übermorgen schon die Endstation ist und man dann die Hype-Train in Mainz verlassen muss. Da bin ich mal drauf gespannt. Daniel, du hast ja Fragen vorbereitet, ne? Das ist jetzt ein virtuelles Zwinkern an unsere Zuhörerschaft.
Habe ich das?
Ja, ich habe dir ja was zugeschickt.
Aber da steht ja keine Frage drauf.
Ach doch, da kannst du dir schon was raussaugen.
Also mit der Punkteausbeute bist du ja erstmal zufrieden, wahrscheinlich. Ich muss nur eins eben dazu sagen, ich habe das Spiel gegen Bayern gesehen.
Ui.
Und ich habe ja in der Halbzeitpause, das muss man eben kurz sagen, in der Halbzeitpause schon gesagt, da geht was. Ne? Das habe ich noch schriftlich vorliegen. Ja, ist das so?
Nee. Herr Lehrer, ich habe mal was gesagt, was mal richtig war.
Nee, aber in dem Spiel habe ich das wirklich, hat man das doch wirklich gemerkt, finde ich. Das war Bayern nicht.
Also das hat so ein bisschen gedauert, bis man sich diesem Gefühl noch hingegeben hat als Bremer Fan. So dieses Gefühl, das hatte man ab und zu schon immer mal wieder drin, dass man auch heute geht was. Und man muss auch sagen, in dem Abstiegsjahr, glaube ich, haben wir auch in München unentschieden gespielt, 1-1. Also ja, es hat aber halt gedauert. So spätestens nach 1-0 von Jinder, was ja dann aberkannt worden ist durch ein angebliches Foul von Jens Day an Kollege Kimmich oder Coman oder was das war. Auch streitbar, ist in Ordnung, dass man das zurücknimmt, aber wenn das im Spiel bewertet worden ist vom Schiedsrichter, den dann nochmal rauszuschicken und dann bewertet er es anders, weiß ich auch nicht. Hat einen leicht faden Beigeschmack, ist egal, Werder hat es ja trotzdem gerissen. Aber es war ein komisches Gefühl und es dauerte erstmal, bis das dann tatsächlich angekommen ist.
Ja, der SV Werder Bremen steht jetzt auf Platz 9 und natürlich stellt sich die Frage, wohin führt der Weg? Ne? Also bleibt das so? Greift man jetzt an, hinsichtlich der Transferaktivitäten, die man jetzt getätigt hat und die man vielleicht heute noch tätigt? dann doch Richtung, du weißt ja, der alte Running Gag, Conference League, ne? Oder was tut sich da gerade? Ich habe so im Gefühl, dass da was geht diese Saison.
Ja, also erstmal nochmal zu der Punkteausbeute bisher. Mit dem Unentschieden in Bochum war ich ein bisschen unzufrieden. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich dann der Sieg gegen Bayern das dann also ausgeglichen hat, sage ich jetzt mal. Ne? Also, von daher, das ist okay, könnte besser sein, ist aber vollkommen in Ordnung. Ja, also vorangehend muss man natürlich sagen, das, was das so bewegt, das bei Werder, was geht, ist ja zu der aktuellen Leistung im Moment auch dieser Einstieg der strategischen regionalen Partner bei Werder, so wie sie es genannt haben. Vereinfacht gesagt möchte ich jetzt einfach im Podcast weiterhin sagen, es ist ein Investor-Deal.
Das finden die Ultras aber gar nicht gut.
Ja, die Ultras. Da können wir später gerne nochmal drüber reden, weil ich wollte auch nochmal mit dir über den Investor-Deal in der Bundesliga tatsächlich sprechen und die mit sich folgenden Proteste. Aber egal. Ja, also irgendwie geht was. Und wenn man sich jetzt, Entschuldigung, wenn man sich den Spielplan mal anguckt in den nächsten Wochen, dann könnte die Serie auch ausgebaut werden. Ja, also so und so viele Spiele ungeschlagen. Und wenn man das hinkriegt und aus 5 Spielen 15 Punkte jetzt mal mitnimmt, dann stehst du mit 38 Punkten erstmal in 5 Spielen schon mit anderthalb oder ein Dreiviertel Bein, sage ich jetzt mal, in der nächsten Saison in der Bundesliga. Beziehungsweise sollte das eigentlich schon klar sein mit 38 Punkten, glaube ich, wäre es da zuletzt mit abgestiegen. Ich glaube, da müsste man richtig weit zurückgucken in der Bundesliga-Historie. Die Conference League ist dann natürlich greifbar, ne? Also wenn du dann schon dann mal guckst, DFB-Pokal ist ja dann auch nochmal so ein Ding. Platz 7 könnte ja eventuell reichen, wenn Leverkusen oder Stuttgart, sofern die beiden halt über den Strich europäisch bleiben, das Ding holen würden. Würde Platz 7 reichen und der ist ja aktuell jetzt, dadurch, dass Freiburg 5 Punkte weg ist und ja noch so viel Zeit zu spielen ist, ist das schon ja nicht gänzlich unwahrscheinlich, dass man da vielleicht anklopfen könnte. Es ist aber halt auch sehr viel Konjunktiv. Ich muss ganz ehrlich zugeben, so dieses Gefühl, dass man auf einmal in Spiele als Favorit reingeht, ist ungewohnt jetzt. Auch gegen Freiburg wurde man ja so als Favorit, also zumindest nach dem Buchmachern, ging man als Favorit rein. Das ist natürlich auch daran geschuldet, dass man Bayern München geschlagen hat, gegen Leipzig unentschieden gespielt hat in dieser kleinen Serie, die man jetzt hat. Aber ja, also man kann, also ich kann verstehen, dass vielleicht manche Fans jetzt anfangen zu träumen. Oh geil, Flora Tallinn besuchen oder nach Rumänien, nach Cluj oder weiter Jerusalem mal angucken, wo da will ich im Moment auch nicht hin. Aber viel wichtiger ist jetzt eigentlich erstmal wirklich noch weiterhin zu punkten und die nötigen Punkte einzusammeln, dass man frühzeitig irgendwie die 35, 36, 37 Punkte Marke knackt. Und dann, wenn man das geschafft hat, dann kann man weiter gucken, wie viele Spiele noch zu machen sind, wer die Gegner sind. Und dann könnte der Running Gag ja vielleicht mal irgendwann endlich mal nicht mehr zum Running Gag werden.
Aber jetzt sind ja tatsächlich so die Wochen der Wahrheit. So die nächsten Gegner, so Heidenheim und Darmstadt kommen, glaube ich, ja auch, ne? So demnächst. Da zeigt sich ja, ob sie jetzt sozusagen diesen Schritt machen. Weil das sind ja im Grunde, also Bayern München oder so, na klar, das ist ein Highlight, ne? Aber ich sag mal, man muss dann ja auch eben die Spiele gegen Heidenheim und gegen Darmstadt, das sind ja auch, glaube ich, beides Heimspiele.
Ja, oder? Klar.
Ja, die muss man dann auch mit 3 Punkten abschließen, was ja immer so, wo man denkt, ja, das setzen wir den Haken vorher schon hinter, das wird schon klappen und dann wird es dann doch anders und so.
Ich glaube, viel schlimmer wird jetzt das an diesem Wochenende Mainz. Ne? Also wenn man sich jetzt die nächsten Spiele anguckt, Mainz, Heidenheim, Köln, Darmstadt, Hoffenheim,
ja,
dann hast du mit Dortmund natürlich einen etwas schwierigeren Gegner, aber auch die, das Hinspiel fand ich jetzt von Werder, was bei 1-0 verloren hat, nicht schlecht. man darf sich vielleicht wieder Hoffnung machen auf einen Sieg in Bremen gegen Dortmund. So, danach spielst du gegen Union und hast auch noch Wolfsburg vor der Brust. Und dann kommt erst so ein Gegner, wo ich sage, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, das wären drei Spiele. Wenn du die dann verlierst, dann kannst du wieder für ein bisschen nach unten rutschen. Ja, Augsburg, Gladbach, Leipzig und Bochum ist dann das Endprogramm, die letzten vier Spieltage. Es ist machbar. Ne? Das ist halt wirklich einfach machbar und man könnte jetzt frühzeitig den Klassenerhalt schon halt klar machen. Das sollte auch das Ziel sein und man muss jetzt einfach wirklich versuchen, diese Leistung, die man jetzt gezeigt hat, auch gerade in der Defensive, und das ist halt der Schlüssel, das ist im Moment wirklich dieser Key Fact bei Werder, glaube ich, die hat sich so ein bisschen gefunden und das funktioniert. Nicht umsonst sind Friedl und ich glaube Anthony Jung oder Niklas Stark jetzt in den letzten Wochen öfters mal halt in die Kicker-Elf des Spieltages gewählt worden. Das, ja, wie gesagt, die Welle möglichst versuchen weiter zu reiten. Spiele auswärts jetzt auch mal endlich gewinnen, wie gegen Mainz, gegen Köln. In Hoffenheim vielleicht einen Punkt mitnehmen. Gegen Berlin vielleicht nochmal was reißen in Berlin. Ja, und dann zu Hause die Dinger einfach weiter einfahren. Dann einfacher geht's ja eigentlich nicht, ne?
Ja, und wenn man dann noch sieht, was da also neben den sportlichen Aktivitäten passiert, also Stichwort Investorendeal, du hast es ja schon angesprochen. Mhm. Was ist da jetzt genau passiert? Mit wem hat man oder was hat man jetzt abgemacht? Ich habe irgendwie was mit 34.000 gelesen. 34 Millionen gelesen.
Ach, 34.000 für 18% des Vereins, das wäre ja mickrig. Ja. Also,
nein. Aber 34, glaube ich, ne? Oder irgendwie so?
38 Millionen hat man gekriegt für 18% der GmbH ist es gar nicht. Der Aktiengesellschaft von Werder Bremen halt.
Ja. In was wird das investiert?
Ich glaube, die Deichstube hat das so ein bisschen so aufgedröselt. 30 Millionen ungefähr sollen in das Kerngeschäft Fußball, so wie Klaus Filbri, oder wie Filbri das, Klaus heißt er gar nicht, oder doch. Doch, Klaus Filbri, wie Filbri das auf der Pressekonferenz genannt hat, sollen 30 Millionen das Kerngeschäft Fußball gehen und die restlichen 8 Millionen sollen in Leistungszentrum, Frauenfußball, Infrastruktur etc. pp. Fließen. Heißt, 30 Millionen stehen Werder Bremen im Prinzip mit Überweisung des Geldes halt zur Verfügung. Das Geld wird nicht genutzt, um die Anleihen bzw. die Schulden halt zu tilgen, sondern es wird wirklich versucht, mit diesem Geld junge Spieler dann halt zu verpflichten, die schon einen gewissen Wert mit sich bringen. Und da scheint sich ja heute vielleicht sogar schon was anzubahnen. Ich muss gleich nochmal so ein bisschen reingucken, ob sich da jetzt nochmal was Neues ergeben hat. Die Spur wird immer wärmer und vielleicht auch schon bald heiß. Dann kannst du diese Schulden, die du hast, und die Anleihen halt auch schneller tilgen, wenn du dann halt Spieler reinholst, die dann Ablösen generieren. Ne? Also das ist clever gemacht. Mir wäre es zwar auch lieber gewesen, wenn man ein bisschen mehr Kohle gekriegt hätte, anteilig schon irgendwelche Schulden gedeckt hätte, aber letztendlich ist das ja vollkommen egal. Es ist Geld im Verein da und das macht es dann auch für die Lizenzierung tatsächlich ein bisschen einfacher. Da gab es ja jetzt zur aktuellen Saison, glaube ich, auch eine kleine Millionenstrafe für Werder oder hohen sechsstelligen Bereich, ich weiß es nicht, hat die DFL da Strafen ausgesprochen. Aber auf dem Festgeldkonto ist Geld, der Verein ist liquide und das ist erstmal beruhigend.
Aber was hat man denn jetzt genau transfertechnisch getan und was wird man heute noch tun? Was ist deine Prognose?
Also erstmal hat man groß gesprochen, wie die Jugend sagen würde, Werder hat gesprochen wie ein Löwe und hat gesagt, man möchte den Kader verbreitern. Und man hat dann Mitte Januar hat man zugeschlagen und hat von Defensa Justicia aus Argentinien den jungen Julian Malatini geholt. Was für eine Position der spielt, ist jetzt also ist auf jeden Fall ein Verteidiger, aber ob der jetzt eher für die Außenbahn gesehen ist oder für die Innenverteidigung, das lässt sich noch nicht so ganz rausblicken. Er kann Rechtsverteidiger spielen, ist aber bei transfermarkt.de auf jeden Fall als Innenverteidiger gelistet. Gegen Freiburg hat er dann, vielleicht hast du es ja mitbekommen, auch auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Erstmal die, was waren das? Okay, transfermarkt.de sagt, eine Minute hat er gespielt. Waren 3 oder 4 Minuten, die er gespielt hat. Ist er für Weiser eben reingekommen, um das Ding, oder für Agu reingekommen, um das Ding einfach nochmal jetzt eben über den Jordan zu bringen. Ja, den hat man geholt. Rapp hat den Verein dann verlassen.
KSC, ne?
Genau, der ist zum KSC gegangen. Der hat dann auch gleich gegen den HSV gespielt.
Ja,
einer der HSV-Bezwinger. Sprechen wir gleich bestimmt auch nochmal drüber. Wir können auch nur über Werder sprechen heute, wenn ihr das angenehmer ist.
Du, ich lausche gerne.
Bitte. Dann kamen Gerüchte auf, dass man einen jungen Franzosen verpflichten möchte von Olympique Lyon, Skelly Alvero. Jan Koller-Vibes bringt er mit. 2,02 Meter groß, ist aber fürs zentrale Mittelfeld vorgesehen. Ja, hat man jetzt per Laie verpflichtet, so bis zu 350.000 Euro Leihgebühr und dann eine Kaufoption von 4 bis 5, die einen sagen 5 bis 6,5 Millionen im Sommer dann halt vorhanden. Ja, ist gestern noch bekannt geworden, das ist aber absolute Randnotiz. Arbeiten an Kishi wurde von Herakles Almelo zurückgeholt und wurde weiter verliehen an 1860. Bei Almelo glaube ich jetzt nicht mehr so viel Spielzeit bekommen, hatte aber auch Verletzungspech. Jetzt bei 1860 vielleicht noch ein halbes Jahr zurückkämpfen. Ja, und jetzt seit 2 Tagen geistert schon ein Name im Forum zumindest, durch das Forum. Der lässt tief blicken, Isaac Hansen Aröhn. Also das ist auch eine Namenskombination. Die ist schon sehr wild. Ein junger 19-jähriger Norweger, der aktuell in der U19 von Man U aktiv ist. Die Insider vom Forum haben gesagt, es wird nichts mehr passieren. Plättigol, unser... Ja,
ich wollte gerade sagen, dafür wollte ich noch ansprechen, ob da noch was kommt.
Plättigol hat dann allerdings heute Morgen die Hoffnung begraben, dass es heute mal ein ruhiger Deadline-Day wird. Anscheinend hat sich da ein Fenster geöffnet und vielleicht kriegt man es hin und kann ihn noch verpflichten. Im Sommer wäre ablösefrei, aber da werden dann wahrscheinlich größere Vereine auch auf der Tür oder vor der Tür stehen, um dann bei ihm anzuklopfen. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit für Werder, den Spieler jetzt unter Dach und Fach zu bringen. Die Insider aus dem Forum sprechen davon, dass es wohl so um die Millionen um Ablöse geht und eine Ausstiegsklausel soll es geben, plus eine Weiterverkaufsbeteiligung für Man U, die soll es auch wohl angeblich noch geben.
Also was bei den Transferaktivitäten, was ich gelesen habe, gestern glaube ich, ne, bei Werder, und was mich total irgendwie irritiert, das hat mich sowieso schon vor einem Monat oder wann das war irritiert, das ist ja die Personalie Cater.
Mhm.
Weil irgendwie, die spielte ja irgendwie keine große Rolle bei euch, war ja ständig verletzt und so, hat irgendwie kaum gespielt, aber kaum ging der Afrika-Cup los, habe ich dann gelesen, irgendwie er ist im Kader oder irgendwie er könnte spielen und so weiter und Werder hat das dann ja auch gepostet und so, aber irgendwie, das ist doch irgendwie merkwürdig alles, oder? Also, weiß ich auch nicht.
Ja.
Oder will man den jetzt eigentlich loswerden noch heute?
Heute nicht. Also heute nicht. Ich glaube, das wäre vielleicht eine andere Möglichkeit gewesen, wenn er beim Afrika-Cup absolut geliefert hätte. Ne? Dafür hat er das erste Spiel mit Guinea, glaube ich, gar nicht absolviert. Im zweiten Spiel stand er in der Startelf, wurde ausgewechselt und im dritten Spiel wurde er spät eingewechselt. Jetzt auch im Achtelfinale wurde er wieder eingewechselt.
Also ist er pünktlich zum Afrika-Cup eigentlich fit geworden, sozusagen.
Ja, er hat ja sich gegen Oldenburg im Test verletzt. Ich muss jetzt wirklich nochmal eben in
die... Oh Gott, gegen Oldenburg auch noch.
Ja, das war ja vor dem ersten Spiel. Das war ja das erste Testspiel überhaupt, was man hätte machen wollen im Sommer. Wo hat er denn die Leistungsdaten? Da hat er die Leistungsdaten. Also 3 Spiele stehen zu Buche, 1 gelbe Karte. Er hat noch keine 90 Minuten für Werder gesamt gespielt. Also genau, er hatte eine Adduktorenverletzung, hat die ersten 4 Spieltage gefehlt. Spieltag 5, 6 und 7 konnte er dann spielen. Gegen Köln für eine Minute eingewechselt. Gegen Darmstadt hat er auch noch mal kurz gespielt. Gegen Hoffenheim hat er von Anfang an gespielt, musste dann runter. Hatte sich eine Muskelverletzung zugezogen. Ist dann bis zum 12. Spieltag ausgefallen. Am 13., 14., 15. Spieltag war er ohne Einsatz im Kader. Gegen Leverkusen das Spiel am 12. Spieltag hat er aufgrund eines grippalen Infekts verpasst. Und ich denke mal, dann wird man ihn gegen Stuttgart, Augsburg und Gladbach einfach nicht mehr eingesetzt haben. Und gegen Leipzig, wobei er da als krank gerade gemeldet drin steht, damit er halt wirklich zum Afrika-Cup fahren kann. Denn da hast du ja nochmal eine Vorbereitung. Das ist ja auch eine Art Trainingslager, die ja dann vorab gemacht wird. Ich denke mal, da wird Werder strategisch gedacht haben, ach, lassen wir das einfach zu. Wir kriegen es jetzt ohne ihn in der Liga gerade hin. Soll er mal machen. Und dann kommt er fit vom Afrika-Cup wieder. Und ich glaube, das ist auch einfach das, was man sich tatsächlich erhofft, dass er dann vielleicht noch 5, 6, 7, 8 Spiele im Werder-Trikot machen kann, in denen er einen guten Fußball zeigt. Und die Blöd, also die Bild, die hat berichtet, dass man sich wohl im Sommer schon wieder von ihm trennen möchte. Was daran jetzt wahr ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn man jetzt tatsächlich Geld in der Hand hat, dann ist so ein Naby Keita halt nicht mehr großartig von Gebrauch, sage ich jetzt mal vorsichtig. Der Marktwert wird auf 6 Millionen taxiert aktuell und sollte man nur ansatzweise das Geld bekommen von einem Verein, der die letzten 20 Jahre keinen europäischen Fußball geguckt hat, dann soll er von mir aus nach Saudi-Arabien wechseln. Ne?
So, oder nach Australien, wie Sonny Kittel.
Ja, oder so, keine Ahnung.
Aber jetzt eins, also wir haben das ja gut durchgekriegt bislang, muss ich sagen. Ich, trotz der Tatsache, dass du mich völlig überfahren hast vorhin mit deinem Zettel. aber einen Namen sehe ich ja noch hier und da müssen wir unbedingt ja drüber sprechen, was Werder angeht. Also auf seine letzten Tage zeigt ja Baumann noch mal wirklich seine Masterclass jetzt, ne?
Ja.
Aber was passiert, im Sommer geht er, glaube ich, ne?
Genau.
Was macht er dann? Ist die erste Frage. Also was macht Baumann dann? Deine Prognose? Und was, wer wird die Nachfolge antreten? Ich sag Jörg Wontorra.
Ja, gut. Also 30.06. läuft der Vertrag von Frank Baumann aus. Dementsprechend ist er dann ab 1.07., also genau zum Start der neuen Saison, nicht mehr im Geschäft. Was er dann machen wird, meine Prognose ist, denke ich mal, einfach sich tatsächlich zurücklehnen und sich von Fußball berieseln lassen. Der wird Werder-Fan bleiben, denke ich. Also da, er hat ja, und das darf man ja nicht vergessen, er gehört ja zu den strategischen Partnern, aka Investoren. Also der wird in und um Werder Bremen weiterhin dabei sein. Ja, was macht er dann? Golf spielen, die Konferenz gucken und ja.
Also glaubst du nicht, dass der nochmal irgendwo, also ich glaube auch, das ist natürlich so, wahrscheinlich einmal Werder, immer Werder, ne? Das ist ja auch wie beim HSV und so. Nee, aber ich glaube tatsächlich, er wird ja einfach mit diesem Verein auch sehr identifiziert, deswegen, aber glaubst du, dass der ist ja noch relativ jung, so, ne? Also, dass er nicht vielleicht auch nochmal irgendwie in einem anderen Bundesliga-Verein was machen könnte?
Boah, schwierig. Also, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass der irgendwie beim Club aufkreuzt. Da hat er ja auch Fußballspielen gelernt. Das ist ja auch seine Heimat, sage ich jetzt mal, seine gebürtige Heimat. Aber ich glaube, sonst fehlt mir da jetzt tatsächlich so die Fantasie. Also, weiß ich nicht. Dafür hat er jetzt bei Werder auch teilweise, lieb gesagt, ziemlich viel Mistbock gebaut. Jetzt, dass irgendwie ein Bundesligist so wahnsinnig ist, sich den tatsächlich vielleicht in den Vorstand zu holen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass er vielleicht irgendwie bei den nächsten Wahlen in den Aufsichtsrat auch mit reingewählt wird oder so weiter. Ich weiß es nicht. Irgendwie eine, ja, hier Bayern hat das ja hier so Repräsentanten. So hier Pizarro macht das ja, Giovanna Elber und so, die treten ja dann auch ab und zu mal noch dann irgendwie in irgendeiner Bayern-Kutte auf und erzählen ein bisschen was über Bayern. Ich denke mal, sowas wird dann Baumann vielleicht noch machen, aber ich glaube jetzt in das Hauptgeschäft Bundesliga, da wird der, außer Werder ist immer vielleicht irgendwie Not am Mann auf dieser Position, wird er nicht mehr großartig eingreifen.
Oh, okay.
Glaube ich. Das heißt nicht, dass ich es weiß und kann natürlich immer noch anders laufen. Ne?
Also zum HSV wird er wahrscheinlich nicht gehen.
Wenn ihr weiterhin zweite Liga wollt und weiterhin ganz grausame Transfers, so wie ihr das ja sowieso schon tut, dann bitte nehmt ihn. Aber
ach, lass mal. Wir hatten Beiersdorfer, das war so ähnlich.
Ja, siehst du.
Ne? Aber wer kommt denn jetzt?
Ja, also.
Ja,
los. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass so ziemlich alles und jeder geschockt wäre, wenn es nicht Clemens Fritz wird. ich weiß auch bis heute nicht, warum man das noch nicht verkündet hat. Man hatte eigentlich vor, das zeitnah zu verkünden.
Ja.
Also den Nachfolger zu verkünden. Und man hat auch externe Möglichkeiten geprüft angeblich. Aber ja, ich glaube, dadurch, dass das jetzt immer später wird mit der Bekanntgabe, desto mehr steht es eigentlich fest, dass Clemens Fritz den Posten übernehmen wird, denke ich.
Ja.
Und keine Ahnung, Tim Borowski steigt dann vielleicht auf den Posten von Clemens Fritz ein, ich weiß es nicht.
Das war nicht meine nächste Frage gewesen. Wer wird dann Leiter des Lizenzbereiches? Das ist ja die offizielle Bezeichnung von Clemens Fritz.
Ja, ich würde mir ja Thorsten Frings wünschen. Ich liebe ihn ja. Das ist ja mein Magor, das ist mein Idol gewesen. Ich würde mir den gerne wieder zurückwünschen im Fußballbereich, aber.
Oder Artemos.
Nee, sehen das auch bitte weg. Nein, keine Ahnung, vielleicht wird der Posten auch gar nicht neu besetzt. Ich glaube einfach, dass man mit Clemens Fritz über die Jahre sich jetzt wirklich da über diesen geschaffenen Posten, das darf man ja wirklich nicht vergessen, das ist ja wirklich ein Postenleiter, Lizenzbereich. Den gibt es ja so in der Bundesliga, glaube ich, nicht nochmal, dass man sich da einfach wirklich einen Baumann-Nachfolger herangezüchtet hat.
Ja, du, dann bin ich ja schon fast durch mit meinen Fragen hier, also mit meinen Werder-Fragen. Hast du noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
Nö, also ich glaube, wir können ja jetzt über das nächste Spiel schon mal sprechen, über Mainz. Da können wir ja mal eine Aussicht starten. Ich bleibe natürlich wie immer ein Zweckspessimist und ich glaube ja immer daran, dass Serien reißen. Und Mainz wurde jetzt im letzten Spiel, welches die getätigt haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, gegen wen das war. Frankfurt war das. Oh, grausames Spiel. Ich habe es mir leider auch angeguckt. Freitagabendspiel. Die hatten richtig Probleme vorm Tor von Frankfurt. Also Kreativität fand überhaupt nicht statt. Die haben jetzt heute nochmal richtig reingelangt. Also man hat schon Amiri, glaube ich, fest verpflichtet und einen Gangkamp irgendwie gestern per Laie. Ob die jetzt natürlich, wenn sie heute das erste Mal mittrainieren, schon am Samstag eine Rolle spielen, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln, aber sagt niemals nie. Und würde ja dann in die Geschichte auch gut reinpassen, dass man dann es geschafft hat, am Deadline Day noch Spieler zu holen und gleich im ersten Spiel schlagen sie voll ein und die Kehrtwende passiert. Man hat den SVW geschlagen, der Bayern München ja geschlagen hat vor 2-3 Millionen Wochen. Und ja, ich glaube einfach, die Auswärtsschwäche dieses Jahr, die ist so ein kleiner Genickbruch. Und über einem 1-1 oder 2-2 Unentschieden fehlt mir gerade die Fantasie tatsächlich. Also das ist mein Tipp fürs Wochenende.
Das ist aber auch Understatement. Also ich habe getippt 1-2. Ich glaube, das wäre da gewinnt, weil ja, Mainz ist ja wirklich diese Saison mit 11 Punkten. Also wirklich.
Ich glaube auch als ein Sieg, ne?
Ein also, Sieg. 8 Unentschieden. Buhu, also das sieht nicht gut aus. Und ja, wenn es sich sogar noch höher ausgeht. Jetzt, wo die neuen Transfers auch noch da sind und der Aufwind, ich denke, ja, da geht was.
Nehme ich. 2-1 ja. Nehme ich. Also ist nicht weit weg. Sind wir mal ganz ehrlich, die Offensive von Mainz ist schon erschreckend schwach, wenn man sich anguckt, dass die in 18 Spielen 14 Tore geschossen haben. Nur Köln ist schlechter mit 12 in 19. Ja, ist natürlich schwierig. Aber für Mainz ist es jetzt auch so eine Sache. die haben jetzt Samstag ein Spiel gegen Bremen und am Mittwoch das Nachholspiel gegen Union. Das sind potenziell 6 Punkte. Wenn sie die holen, dann sind sie schon, ja, haben sie sehr wahrscheinlich Union Berlin überholt und sind über den Strich, ne?
Und, ja, natürlich, aber
ja. Ist schon eine Möglichkeit für Mainz. Jetzt andererseits sind die halt wirklich schon, also die drei, die da unten stehen, die sind schon ziemlich weit weg. Union hat sich jetzt ja ein bisschen wieder rausgekämpft, aber die sind auch noch relativ verhältnismäßig weit weg. Die haben ja auch noch 3 Punkte auf Bochum zum Beispiel. Ist ja auch dann schwierig, sowas aufzuholen. Aber ja, abwarten, Tee trinken. Von der Niederlage gehe ich jetzt nicht aus, aber auch das würde mich nicht schocken. Ich rechne mit allem im Moment bei Werder. Solange da jetzt nicht eine wirkliche Konstanz sich rausentwickelt hat, rechne ich mit allem.
Das muss man bei unserem Verein sowieso mit allem rechnen. Also das stimmt. Das kennen wir ja, ne? Ja. Gut.
Siehst du, dann haben wir Werder jetzt abgehakt und
und über den zwar
HSV ganz wolltest du ja gar nicht reden, ne?
Es gäbe zu viel fast. Worüber. Ich habe da so, die erste Meldung ist, die ich gerade auf Twitter wahrgenommen habe, dass es Glatzel heute nicht am Teamtraining teilnimmt. Er läuft individuell, irgendwie ist ein bisschen angeschlagen. Das wäre natürlich noch der Super-GAU, wenn der fehlt.
Gegen wen geht's denn jetzt?
Ja, gegen die Hertha, die gestern aus dem Pokal geflogen ist. Also
gibt es jetzt den jetzt erst Recht-Effekt bei Hertha oder? Ist Hertha für dich gebrochen jetzt?
Also ich glaube schon, dass sie tatsächlich gebrochen sind, weil ich glaube, die haben sich wirklich ausgemalt. Jetzt, das wäre ja nicht mehr weit gewesen, Endspiel in Berlin mit der Hertha, das ist natürlich der große, große Traum. Zumal es in der Liga ja auch nicht so gut aussieht bei denen, also zumindest nicht, die spielen also nicht im ganz vorderen Regal mit, sondern so im Mittelfeld stehen die gerade aktuell, ich muss mal gucken, auf Platz 10 sind sie gerade mit 26 Punkten. Also ich glaube schon, dass der Pokal für die das Highlight war. Aber das ist natürlich auch, der Wind ist sehr schnell aus den Segeln genommen worden, gestern. Und also Kaiserslautern hat da sehr schnell die Tore geschossen. Und das hat auch zur Ernüchterung beigeführt. Das hat man auch gesehen gestern und gemerkt im Stadion. So, also so kam es zumindest am Bildschirm rüber. Insofern glaube ich schon, dass die im Moment ein bisschen gebrochen sind. Allerdings haben die natürlich Rehse. Als Rehse reinkam, der hat gleich wieder für Wirbel gesorgt. Und ich erinnere mich an das Pokalspiel in Berlin. Da hat ja im Grunde Rehse allein den HSV rausgeschossen. Weil normalerweise hätten wir da eigentlich gar nicht rausfliegen dürfen. Und der hat ja wieder auch gestern, glaube ich, die ersten nach seiner langen Verletzungs- oder Corona hatte der, glaube ich, hatte einen Infekt über Wochen. Und als der reinkam, der hat gleich wieder gewirbelt und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der am Wochenende dann auch komplett von Anfang an spielt und dann auch wieder den HSV vor Probleme stellt. Naja, schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird.
Ja.
Was wird, wir freuen uns.
Ja, im Moment muss ich sagen, so richtig freue ich mich eigentlich. Ich habe so wieder so gerade aktuell so diese Depri-Stimmung, so ein bisschen so die, so richtig, wenn der HSV spielt, so dieses Vorfiebern und jetzt geht's wieder los, so das habe ich im Moment nicht. Also da ist also sehr viel kaputt gegangen in der ersten Saisonhälfte schon. Und wenn man jetzt sieht, was aktuell passiert, ist das ja auch nicht schön, sagen wir mal so. Ne? Also ich habe das erste Spiel gegen Schalke nicht sehen können. Ich habe nur das Ergebnis am Ende dann erfahren. Da war ich gerade in Bremen übrigens und hatte keinen Empfang und bin dann hochgelaufen. Also aus so einem Kellerclub und dann kam plötzlich 2-0. Ja, das hat mich natürlich gefreut, aber wenn du danach so das Spiel gesehen hast und gelesen hast, dass Schalke da auch 3 Aluminiumtreffer hatte, glaube ich, und dann siehst, wie Schalke danach gegen Kaiserslautern gespielt hat, dann denkst du natürlich auch, okay, aktuell spielst du dagegen einen Abstiegskandidaten. Schalke sieht ja ganz, ganz düster aus, also da sind die Prognosen ja auch so, wenn die nochmal absteigen sollten, ist der ganze Verein im Eimer, was ich gelesen habe. Insofern muss man das Spiel auch nicht überbewerten. Und wenn man dann sieht, was der HSV zu Hause gegen Karlsruhe veranstaltet hat, das war natürlich also nicht die, ich sag mal, die erforderliche Stabilität, die man ja, ich weiß noch, dieses Posting am Ende des Jahres, also wir haben uns jetzt nochmal zusammengesetzt mit Walter, wir wollen jetzt daran arbeiten, dass es besser wird, wir wollen die Defensive stabilisieren und wir machen weiter und es werden Fortschritte erkennbar sein. Wenn das so sein sollte, dann war dieses Spiel aber ein Riesenrückschritt, weil da gibt es gar keine Diskussion drüber. Das war einfach wieder, ja, es war ein Spektakel, 7 Tore, alles schön und gut, aber es war natürlich auch eine Katastrophe, was da in der Defensive wieder abgelaufen ist. Bereits nach 5 Minuten, glaube ich, hat der KSC 2-0 geführt bei Stimmungsboykott und bla bla bla. Natürlich darf das keine Ausrede sein, ist klar, aber wenn man weiß, wie im Volkspark so die Stimmung ist und wie sich das aufschaukelt am Anfang, wie das so auch euphorisiert, das war natürlich nicht vorhanden. Deswegen mag einer der Gründe sein, warum die Spieler nicht wach genug waren oder was auch immer. FIFA, ja, dann gleich 2 Tore. Dann kommt man zurück, schießt das 2-2, kann sogar das 3-2 schießen vor der Halbzeit, hat gute Chancen, vergibt die kläglich. Und dann passiert nach der Halbzeitansprache, die, ja, ich weiß nicht, wie die ausgefallen ist, aber passiert exakt dasselbe wie am Anfang der Partie, nämlich dass der KSC wieder in Führung geht. Wieder durch so einen komischen Abspiel, individuellen Fehler. Das sind ja halt alles individuelle Fehler, aber die haben ja auch was mit dem Spielsystem zu tun, ne? Also die Anzahl der individuellen Fehler, also ich sag mal, grundsätzlich fallen Tore sowieso durch individuelle Fehler.
Ja, genau.
Ne? Das kann man ja schon mal festhalten, aber die Anzahl ist einfach viel zu hoch. Es passiert immer wieder, es sind immer gleiche Mechanismen, die da greifen. Und dann kommt man wieder zurück, schießt das 3-3 und spätestens dann muss doch eigentlich klar sein, so, jetzt vielleicht mal ein bisschen stabiler und wenn es am Ende nur der Punkt ist, aber das, dann hätte man auf Platz 2 gestanden übrigens. Nichts davon. Und dann passiert wieder dasselbe und es geht wieder los und das 4-3 für den KSC fällt und bei 4 Gegentoren zu Hause. Inzwischen die zweite Heimniederlage. Man hatte ja diesen Heimnimbus, der war ja tatsächlich vorhanden. Ne? Also dass man zu Hause eigentlich jedes Spiel gewonnen hat, nur dann gab es diese erste Niederlage gegen Paderborn und jetzt schon die zweite in Folge gegen den KSC.
Ja, tauscht jetzt. Rückrunde, dann
ja. Ja, gut. Man darf aber diese Auswärtssiege, die letzten zwei, auch nicht überbewerten. Ich sag ja gerade Schalke aktuell, also wirklich nicht gut. Davor Nürnberg war ja auch so ein Katastrophenspiel. Also damit es besser wird, muss noch eine Menge passieren. Die Kritik an Walter ist nach wie vor vorhanden, auch bei den Fans, das merkt man. Und ich denke, der hat nicht mehr viel Kredit. Also wenn das jetzt am Wochenende wieder schief läuft, ich glaube, dann könnte was passieren. Also Baumgart steht ja wohl schon in den Startlöchern, was ich gelesen habe. Der ist ja gerade frei, ist HSV-Fan. Ja gut, dann sage ich auch mal, das ist kein Kriterium. Das ja, ist schön und gut, aber er mag sich dann gut identifizieren können mit dem Club, aber das alleine reicht ja nicht. Von seiner ganzen Art, finde ich, ist er auch so menschlich, sage ich mal, sehr ähnlich. Auch wenn er vielleicht einen anderen fußballerischen Ansatz wählt. Gut, er hat Aufstiegserfahrung. Aber ja, ich sag mal so, dass das am Wochenende sind 3 Punkte definitiv Pflicht. Wenn man sich die Tabelle anschaut, 34 Punkte, Platz 4 jetzt zum ersten Mal, so, glaube ich, seit Ewigkeiten, dass der HSV nicht mehr in den ersten Top 3 ist. Na, wie gesagt, 1 Punkt hätte gereicht. Dann wäre man Platz 2, weil jetzt ist ja von hinten Fürth noch gekommen. Die haben sich jetzt dazwischen gedrängelt. Kiel hat jetzt auch aktuell keine gute Phase. Auch, glaube ich, viele Verletzte und dahinter auch noch Düsseldorf, ne, 3 Punkte dahinter. Die lungern ja auch noch darum. Und ja, also es wird gerade
wieder
Kuschlichter an der Spitze. St. Pauli marschiert so ein bisschen hinweg. Da muss man jetzt auch abwarten, was passiert. Die haben ja jetzt auch so einen Dämpfer gekriegt durch das Aus im Pokal. Aber ich sag mal, die sind schon sehr stabil. Marschieren da vorne weg und also eigentlich kann sich der HSV das nicht leisten, da 5 Punkte Abstand zu Platz 1 und dann auch noch der Rivale, der Direkte, also da muss da muss jetzt was passieren. Also im Grunde darf man nichts mehr verlieren. Also man darf eigentlich keine Spiele mehr verlieren. Man muss im Grunde jedes Spiel gewinnen. Also kann sich vielleicht zwischendurch mal ein Unentschieden erlauben, aber im Grunde, das ist ja das, was ich immer predige, muss man eigentlich voranschreiten. Jetzt hängt man schon wieder hinterher und hat Druck. Die nächsten zwei Spiele sind also Hertha und Hannover. Und das ist erstmal die sportliche Situation. Ich sehe das also alles sehr kritisch. Ich halte sie ja auch weiter sehr kritisch. Und das ist im Grunde, war das jetzt wieder Walter Ball at its best, das letzte Spiel. Spektakel, aber am Ende ist auch nichts mehr rausgekommen.
Es hätte auch anders. Ich erinnere mich so an die letzten Züge des Thomas Schafschen Fußball, nachdem Thomas Schaf dann irgendwann gegangen ist. Ja. Immer viel Spektakel, wenig Ertrag, aber wir haben jetzt gerade bei Werder auch ziemlich viel über Geld und Transfers und dies und das und was passiert. Kann noch was heute passieren? Ist schon was passiert? Ja. Was ich ja immer wieder mal rausgehört habe, ist, dass ja auch die Personaldecke in der Innenverteidigung ziemlich dünn ist, dass er nun mal Vuskovic halt nicht mehr spielen kann. Erstmal jetzt auf, ich glaube noch bis fast Ende des Jahres ist er noch gesperrt.
Ja, Vuskovic?
Ja.
Noch, also das kommt ja auf die Verhandlungen an und die ist ja jetzt, die wird ja immer wieder neu angesetzt und terminiert und es gibt da ja auch wirklich große Ungereimtheiten, aber da können wir uns erstmal klar sein, der wird erstmal nicht mehr spielen. Im schlechtesten Fall, es wird ja noch 2 Jahre oder 2,5 Jahre oder 3 nicht spielen können und dann kann er seine Karriere eigentlich vergessen. Also insofern, ja, ich habe vorher, glaube ich, in der letzten Folge, die wir aufgezeichnet haben, schon gesagt, also im Grunde braucht der HSV so 3-4 Spieler in Verteidigung und auf den Außen sehe ich das auch so ein bisschen. Im Mittelfeld könnte man auch sagen, also da ist, okay, da ist ein bisschen was passiert, aber auch als Backup für Glatzel braucht man ja was. Jetzt gucken wir heute, also was ist da los? Wissen wir nicht, wenn der mal ausfällt, wen haben wir? Nemeth haben wir dann und Nemeth, tut mir leid, aber das ist einfach kein adäquater Ersatz. Also der hat am Anfang ein paar gute Spiele gemacht und Tore geschossen und seitdem ist das gar nichts mehr. Also der findet überhaupt nicht statt und im Grunde bräuchte man einen Backup-Stürmer auch, finde ich, für Glatzel. Also man hat jetzt transfertechnisch Okugawa geholt. Zu dem konnte ich nicht viel sagen. Ich kannte den Namen, also aber ich habe gelesen, er hat auch nicht, ich glaube, nur 2 Spiele gemacht. Ist ein bisschen flexibel einsetzbar, das ist vielleicht ganz sinnvoll, aber der hat sich auch da sofort verletzt, es spielt also auch im Moment in den ersten Spielen keine Rolle, ist geliehen. Okay, Katterbach zurück, das war ja absehbar, der hat bei uns eine ganz gute Rolle gespielt, dann hat er einen Kreuzbandriss, hat jetzt in Köln dann, glaube ich, wurde er gleich irgendwie in die zweite versetzt, weil er irgendwie bei Baumgart keine Rolle spielte oder auch bei Schulz nicht. Insofern, okay, das ist dann sinnvoll. Er sucht, hat wahrscheinlich in Hamburg schon seine neue Perspektive gesehen. Insofern das abgehakt, das Kapitel. Der hat tatsächlich gut gespielt bei uns, aber der muss sich vielleicht auch erstmal wieder reinfinden. Und nach so einer Verletzung, Kreuzbandriss, ist ja auch immer, weiß man ja, das kann dauern. Das ist sicherlich eine sinnvolle Verstärkung, aber gut, was haben wir denn sonst? Sonst haben wir eigentlich nichts und es soll auch nichts mehr passieren. Also ich habe noch gehört, dieser Cordoba, dieser Innenverteidiger sollte noch eine Überlegung sein, nachdem ja Zima irgendwie gescheitert ist, der Transfer, aufgrund, weil Slavia Prag, glaube ich, mehr geboten hat, keine Ahnung. Insofern, da wird wahrscheinlich auch nichts mehr passieren. Schonlau wackelt schon eigentlich die ganze Saison über. Mit dem kann man irgendwie gar nicht rechnen. Und der ist, glaube ich, enorm wichtig fürs Spiel. Und da hat man einfach nichts. Da hat man jetzt Ramos und Azikadunic und Ambrosius. Und die waren jetzt auch sehr fehleranfällig. Also es ist alles, man hat eigentlich genug Innenverteidiger, aber im Grunde ist keiner dabei, der... Ne, also so gesetzt ist, wo man sagt, ja, absolut, der spielt jetzt mal die Saison durch. Das müsste eigentlich schon lau sein und der fehlt eigentlich schon die ganze Zeit. Insofern, da fehlt tatsächlich was. Man hat eigentlich die finanziellen Mittel. Dem HSV geht es ja jetzt auch schon deutlich besser. Man hat finanzielle Hilfen bekommen, man hat auch Investoren. Und trotzdem passiert da eigentlich nicht sonderlich viel auf dem Transfermarkt. Und ich finde, es müsste eigentlich was passieren. Insofern bin ich auch transfertechnisch, das sage ich auch so, wie es ist, nicht zufrieden. Das ist zu wenig, finde ich. Also das ist schon ein Wagnis, so jetzt den Rest der Saison zu absolvieren. Wie gesagt, was passiert denn mal, wenn Glatzel jetzt ausfällt? So, was ist dann los? Ne? Mhm. Und Abgänge haben wir halt nur Johansson, ne? Der ist aber ja sowieso schon ewig nicht mehr bei uns. Der geht jetzt nach Rostock als Ersatztorwart. Okay, na, spielt keine Rolle. Und Zumberi ist, glaube ich, auch weg. Aber ja, also auch eine Laie, glaube ich. Ja, und es ist einfach so ein bisschen, ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe auch bei den Stammspielern, also bis auf, also Glatzel und so weiter, ist alles klar. Aber ich sag mal auch so, wo wir gerade beim Torwart waren, auch Heuer, der spielt auch einfach keine gute Saison dieses Jahr. Ne? Also das ist sehr fehleranfällig. Er holt keine...
Wo hatte er denn nochmal diesen Bock geschossen, dieses Eigentor? War das
gegen St. Pauli?
Ja.
Das meine ich nicht mal. Ich meine, das ist einfach mal so ein Slapdick. Das kann mal irgendwann zwischendurch passieren. Aber davor waren schon Spiele, ich sag mal in Kiel, die zwei Dinger, die habe ich damals schon also so fand ich schon komisch, wie er da rauskommt und rumirrte. Und er hält einfach auch keine, ich sag mal so, diese hundertprozentigen Mal, ne, in einem Spiel, die so für diese Sicherheit sorgen. Im Moment ist das tatsächlich so, finde ich, wirkt er so ein bisschen unglücklich, ne? Also ich ja. Den muss man jetzt vielleicht nicht anzählen, aber es ist definitiv nicht seine beste Saison, das kann man schon mal festhalten. Und das strahlt auch aus und dann die Innenverteidigung ist halt auch anfällig und im Grunde kannst du sagen, Mittelfeld und Sturm, Offensive, das geht. Aber auch da kannst du sagen, da müssten eigentlich bei den Chancen, die man so erspielt, müssten eigentlich auch mehr Tore fallen. Das ist dann in Summe einfach zu fehleranfällig, das ganze System, und wird jetzt auch nicht wirklich verstärkt. An Walter hält man fest. Status quo ist Platz 4. Ja.
Also was ich jetzt gerade noch auf transfermarkt.de gelesen habe, ist, dass es wohl irgendwie mal ein Gerücht zu Patrick Pfeiffer gab.
Ja.
Von Augsburg. Ist das schon ad acta gelegt oder ist das noch, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht nochmal so, dass man da seine Mikrowelle schieben kann und es wird nochmal heiß?
Hätte ich so zum Beispiel eine gute Verpflichtung gefunden, also als gute Verpflichtung empfunden, das Ganze. Ich glaube, der Spieler hatte auch tatsächlich Interesse, aber irgendwie der Verein nicht. Die wollten ihn dann behalten als Backup, was auch immer. Also das hätte ich gut gefunden. Also das wäre zum Beispiel eine sinnvolle Verstärkung, glaube ich, gewesen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich habe jetzt nichts mehr gelesen. Das war mal ein Thema, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal heute irgendwie aufploppt. Ich glaube tatsächlich, dass da gar nichts mehr passieren wird. Und dann muss ich sagen, in Summe ist mir das zu wenig. Ja, das ist einfach so. Das ist einfach zu wenig, finde ich, was da jetzt passiert ist, transfertechnisch. Und angesichts der Situation, die man hat, man will mit aller Macht jetzt aufsteigen. Es ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Das merkt man ja schon. Und ja, das kann man, glaube ich, dazu sagen, so dass das aktuell, also zumindest, dass man ins Grübeln kommt, so. Ne?
So, kurzes Einstreuen von neuen Werder-Informationen. Wir sind ja, live.
Live,
natürlich. Live bin ich dabei, hier bei der Aufnahme auch noch, also ein Auge da, das andere Auge bzw. Ohr Richtung Daniel. Selbst Fabrizio Romano berichtet jetzt von dem Transfer von Isak Hansen-Aröhn zu Werder Bremen. Also scheint wohl so zu sein, dass er jetzt auf dem Weg nach Bremen ist. Und dann soll alles mit Medical Test, Unterschrift etc. noch vor 18 Uhr Bühne gehen. So viel dazu. Kommen wir nochmal wieder zum HSV. Es ist ja vielleicht auch schwierig dann jetzt, wenn man seit Jahren immer wieder und immer wieder so dieses ich grüße das Murmeltier-Syndrom, nenne ich es jetzt einfach mal, durchlebt hat. Gute Hinrunde. Paar Kleinigkeiten kommt man drüber hinwegsehen, weil die Konkurrenz vielleicht auch nicht so stark war. Und ja, je länger man halt in der zweiten Liga ist, desto schlechter wird vielleicht der Kader, beziehungsweise die Konkurrenz holt auf, wie man es auch nennen möchte. Und das führt ja dann auch vielleicht zu dieser Unzufriedenheit. Aber gibt's wirklich so überhaupt nichts, wo du jetzt noch einen Lichtblick hast? Es geht jetzt aufwärts mit dem HSV.
Doch, die gibt es sicherlich. Also im Jugendbereich gibt es ja einen dieser Verlängerungen auch von, boah, jetzt die Namen, Jalzinkaja, glaube ich,
Ja,
und
genau.
Bär, wie heißt der, Otto Stange oder so? Ich
Otto
glaube
Addo
ja.
kenne ich nur.
Also die wurden ja tatsächlich im Jugendbereich, gab es ja wirklich gute Entscheidungen und auch Erfolge. Und die Spieler wurden auch, dem wurde auch, wurden auch Verträge vorgelegt, die wurden auch angenommen und die sind verlängert. Aber die spielen ja im Grunde jetzt in der ersten Mannschaft auch noch keine große, also sie trainieren, glaube ich, mit, aber spielen keine Rolle. Wo ich mir dann auch mal wünschen würde, vielleicht setzt man so einen Spieler mal einfach mal rein, ne? Oder lässt ihn einfach mal 20, 25 Minuten mitspielen. Also die kommen ja auch mit einer gewissen, ich sag mal, die sind nicht so belastet, wenn ich jetzt andere Spieler sehe, die jetzt so wie Jatta, die seit 6 Jahren versuchen, die sind abgestiegen mit dem HSV noch und versuchen jetzt also seitdem aufzusteigen. Da schwingt ja auch bei jedem Spieler immer so, das kann mir ja keiner erzählen, da schwingt ja im Kopf immer noch was mit, das ist ja klar. Und dass so vielleicht auch mal so ein Input ganz gut wäre, so ein Unverbrauchter, sag ich mal, so ein bisschen, der da Schwung reinbringt, ne? Das spielt aber gar keine Rolle irgendwie. Aber das sind natürlich so, ich sag mal, da sind durchaus Talente dabei, die den HSV weiterbringen können, sicherlich, aber das sind natürlich dann auch wieder lang oder zumindest mittelfristige, langfristige Geschichten. Aber man will ja kurzfristigen Erfolg. Man will ja jetzt mit aller Macht aufsteigen. So, und wenn man das möchte und das das Ziel ist, dann frage ich mich halt, wieso transfertechnisch so wenig im Grunde, finde ich, passiert es jetzt. Na, eigentlich gar nichts. Ne? Klar, Okugawa, ja, und Katterbach auch, aber. Ich weiß nicht, ob das wirklich reicht. So, ich habe da so meine Bedenken. Ne? Also, dass man
Ja,
irgendwie
es sind
das.
ja halt jetzt auch Transfer. Also, ich meine, du hast ja gesagt, Außenbahn. Es sind beides ja. Es sind beide zumindest als Außenbahnspieler gelistet. Bei Katterbach weiß ich zumindest, dass der auch die Qualität mit sich bringen würde, dass er vielleicht mal auf der 8 aushelfen könnte. Aber Okugawa
Der
zum
kann.
Beispiel ist jetzt kein Stoßstürmer und damit auch kein Ersatz für Glatzel. Und das ist ja nun mal auch ein Faktor, den du ja ansprichst. Ich meine,
Ja.
natürlich ist es auch dann gewissermaßen da wieder ein Pessimismus, dass man sagt, ach, was ist denn mal, wenn der ausfällt? Aber ich finde, es ist schon, ja, Risikobereitschaft, da dann nicht zu reagieren, weil man ist ja
Ja.
mit Nemeth nicht so ganz zufrieden, ist zumindest so der Tenor, den ich irgendwie, wenn ich mal was aus der HSV-Bubble mitbekomme, dann ist es meistens immer irgendwie, also zum Thema Nemeth, dann ist man da ein bisschen enttäuscht, sage ich jetzt mal. Von daher finde ich, ist das schon ein Risiko, aber andererseits hat man mit Benisch und mit Glatzel ein ziemlich gutes Duo, was so scorertechnisch unterwegs ist im Moment, ne?
Hat man ja sicherlich, aber es ist halt die Frage, ob das reicht. Ne? Wie gesagt, also Nemeth wäre für mich so ein dritter Stürmer eigentlich so. So der Junge, der dann vielleicht noch hinten dran ist, sozusagen. Es müsste aber, finde ich, noch so ein zweiter Gestandener da sein, den du, dass du auch mal einfach, sag ich mal, wenn die Spielsituation auch da ist, dass man einfach auf zwei Stürmer umstellt, mal mitten im Spiel, sag ich mal so, ne? Dass man dann einfach, wenn man vielleicht eins so zurückliegt oder so, noch einen zweiten Stürmer reinbringt. Aber das hat man ja eigentlich nicht. Das ist ja auch sehr starr, das System. Und das ist ja auch dann doch wieder immer dasselbe. Das hat man jetzt ja auch gegen den KSC gesehen. Dass da doch, finde ich, diese Anpassung, die man da eigentlich sich, oder das, was man sich halt vorgenommen hat, dass das irgendwie dann doch noch nicht gegriffen hat. Dass das einfach, dass das Spiel war ein kompletter Rückfall in alte Zeiten. Also, das kann ich nicht anders sagen. Ne? Ich bin jetzt gespannt, wie das Spiel gegen Hertha angegangen wird, aber irgendwie, auch fand ich Walter danach in seinen Reaktionen schon wieder im Grunde so dieses gleich bissige, gleich sich persönlich angegriffene, so war auch schon wieder da und das verursacht bei mir immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht, das ist so unsouverän letztlich, so persönlich angegriffen und ja, unsouverän, würde ich einfach sagen. So kommt mir das rüber, so schon, dass sie merken, okay, die Luft wird dünn. Im Grunde ist es offensichtlich, wo dass es Probleme gibt, aber wenn man die anspricht, dann reagiert man empfindlich, weißt du? So. das hat man jetzt aktuell, finde ich. Und das, das lässt mir einfach, das hinterlässt bei mir so ein bisschen Sorgen, Falten. Anders kann ich das eigentlich gar nicht sagen. So, das ist so das Gefühl, was ich habe, so rund um den Verein. Und bei den Fans ist das natürlich auch so, dass bei vielen so langsam auch der Geduldsfaden reißt. Also die Stimmen, dass Walter weg muss, die sind schon sehr, sehr stark inzwischen vertreten. Und ich kann das auch verstehen. Ich kann teilweise aber auch nicht verstehen, dass nach so einem Spiel wie gegen den KSC einige kommen und sagen oder schreiben, jetzt kommen wieder die Walter-Hater, die individuelle Fehler dem Trainer ankreiden. Ich frage mich immer, was ist da der Beweggrund? Also den Trainer da immer noch so in so ein Glashaus zu setzen nach so einem Spiel, ich sag mal, da muss man doch einfach auch mal sagen, okay, das ist doch jetzt eigentlich wieder typischer Walter-Ball gewesen. Das in Kauf nehmen auch, dass hinten dann auch zwei, drei Dinger oder kassiert werden und ja, weiß ich auch nicht. Ob das kann auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. So, ne? Es muss doch mal irgendwie auch erkennbar sein, dass das kein Schritt mehr nach vorne ist, was aktuell passiert. So. Ja, und vielleicht hat man Glück, dass man jetzt so gegen eine angeschlagene Hertha spielt und diese großen Mannschaften, so in Anführungsstrichen, die nicht Elversberg und Co., so wie bei euch Heidenheim oder so, das sind ja auch die, wo der HSV eigentlich immer ganz gut aussieht. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie man mit Rese wieder klarkommt, aber ansonsten ist das ja ein Spiel, ja, was man eigentlich sonst immer ganz gut gestalten konnte. Ich habe eher Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe meine erste Karte dieses Jahr für ein HSV-Spiel besorgt, und zwar ein Heimspiel gegen Elversberg. Und da habe ich schon echt Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist so ein typisches Spiel, was, ja, wo alle denken, ja, das müssten sie eigentlich gewinnen, aber ja, das sind ja die Spiele, die das Genick brechen können. Ne?
Ich bin gespannt, ob du dann gegen Elversberg ja was Schönes erleben darfst. Also ich würde es dir ja wünschen, tatsächlich.
Ich wollte einmal Elversberg live sehen, weißt du, das ist im Ernst jetzt wirklich.
Ja, warum auch nicht?
Ja,
ne?
Das
gegen einzuwenden. Also ja. Also ich bin auch gespannt, was der HSV macht. Es ist Frühling und es riecht wieder nach dem Üblichen. Also
es ist doch nicht Frühling. Hallo?
Ja, der Frühling kommt. Der Frühling kommt. Es ist ja nur noch, es sind nur noch 28 Tage, 29 Tage. Dann steht der Frühling bald vor der Tür. Also das ist.
Und Steffen Baumgart.
Und Steffen Baumgart, ja, gut. Ja. Aber da bin ich halt gespannt, wann man jetzt dann wirklich dann diese Chance halt nutzt. Ne? Das ist ja nun mal, die Möglichkeit ist jetzt da und man sollte sie eigentlich möglichst schnell nutzen, aber irgendwie traue ich dem HSV das jetzt nicht, also nicht, dass es böswillig gemeint ist, aber ich glaube einfach dem HSV nicht, oder ich traue dem HSV nicht zu, dass sie das jetzt frühzeitig tatsächlich signalisieren oder sehen, dass das nichts wird mit Walter. So, man möchte da, glaube ich, zu sehr dran festhalten. So gegen diesen Trend, dass man ja in den letzten 13 Jahren 14 Trainer hatte, gefühlt.
Aber das ist auch eigentlich ein guter Ansatz. Nur der kann nicht zum Selbstzweck werden, weißt du? Also ich kann nicht, wenn es offensichtlich wird, kann ich nicht trotzdem oder ne, also man kann ja nicht sehenden Auges ins Verderben reiten, weil man jetzt tatsächlich den Trainer nicht rausschmeißen möchte, weil dann vielleicht auch die Stimmen wieder rauskommen. Seht mal her, der HSV schmeißt wieder einen Trainer raus. Ja, das machen andere Vereine auch und viel schneller inzwischen und viel früher. Und das ist halt das Geschäft. Ne? Und wenn man einfach sieht, dass man sich in so einem Hamsterrad befindet, und das Gefühl habe ich schon seit längerem, dann muss man einfach auch mal irgendwann, finde ich, aktiv werden. Mhm. Ich bin ja auch nicht unbedingt, ich habe auch noch nie, glaube ich, Walter rausgeschrien hier. Na, ich sehe das einfach nur sehr kritisch alles. Und ich zumindest muss man diesen Gedanken haben, dass man vielleicht an der Position was verändert, um dann doch das Ziel zu erreichen. Aber dann ist auch der Zeitpunkt wichtig. Ich finde, dann hätte man es echt in der Winterpause machen müssen.
Ja.
Bevor man dieses Posting da raushaut. Klar, die sagen alle, sie haben sich da jetzt intensiv mit beschäftigt. Ja, ja, schön. Aber was ist jetzt das Ergebnis? Aktuell ist es ja so, also zumindest das KSC-Spiel, ja, dass man Zweifel haben könnte, dass es wirklich gegriffen hat. So. Mhm. Ja, jetzt kann das natürlich der einzige Ausrutscher sein und jetzt gewinnen sie jede Woche. Das bleibt abzuwarten, aber man darf auch nicht zu lange warten mit sowas. Ne? Also wenn es sind jetzt noch genug Spiele da, ganz klar. Aber da muss man es ja auch demnächst machen. Also wenn sie jetzt nochmal gegen Hertha verlieren, denke ich, da muss auch mal was passieren dann irgendwann. Ne? Weil es sind dann auch noch 15 Spiele oder so oder 14, 15 Spiele zu machen, da kann ein neuer Trainer nochmal was machen. Ne? Und da muss man es auch wirklich durchziehen, finde ich.
Ja, ich bin da echt gespannt, was der HSV macht. Also der Zeitpunkt ist halt wichtig und je später das jetzt wird, desto weniger Impact kann halt da jemand drauf haben. Ne? Das ist halt... Ja. Ist schon spannend beim HSV. Aber gut, ich glaube, dann haben wir jetzt so ziemlich alles abgehakt, ja, was abzuhaken ist. Und wir warten jetzt einfach mal das sportliche Wochenende ab, was morgen startet. HSV Samstag, 20:30. Ja, da hast du jetzt in den letzten Wochen aber in der Bundesliga...
Ja, ich habe, glaube ich, einmal vergessen. Aber ich habe auch gesehen, du bist aber auch nicht mehr so auf Platz 9 in der zweiten Liga.
Ja, zweite Liga, damit beschäftige ich mich ja nicht.
Und in der ersten Liga, muss ich mal gucken, was ist denn da los? Ich bin übrigens froh, dass ich heute durchgehalten habe mit meiner Stimme. Die ist immer noch ein bisschen belegt. Du hörst es wahrscheinlich. Mhm. Oh, Platz 2.
Ja, aber noch in Schlagdistanz. Und solange ich dich und Schütti hinter mir habe, ist alles gut.
Ja. Ja, irgendwie. Aber ich habe 189 Punkte. Also ich bin eigentlich zu Platz 8. David habe ich jetzt nur 2 Punkte Abstand. Den kann ich einholen.
Ja, aber die Abstiegszone, ne? Also wenn FCHH und Elor dann nochmal angreifen.
Ja.
Ne? 40 Punkte, das sind 2 Spieltage.
Tippen ist einfach nicht mein Ding, du.
Gut, dann ja. Haben wir auch nochmal Kicktipp erwähnt. Denk dran zu tippen. Wer nicht tippt, ist ein Verlierer.
So sieht's aus.
So. Na? Und damit dann nochmal schöne Grüße nach oben Stroh und auch nach Skanderkelsee.
Und nach Budjading und nach Kastrop-Rauxel.
Ja, und Kastrop-Rauxel. Nach Manchester, da können auch nochmal schöne Grüße hingehen.
Jo.
Ja, dann hören wir uns nächste Woche.
Genau.
Bis dann, ciao, ciao.
Ciao. Allianz Brisant.